Fülle erlöst Deutschland. Die DFB-Elf steht im Achtelfinale. Muss Füllkrug nun endgültig in die Stammformation oder ist er als Joker doch wertvoller? Außerdem, Nico Schlotterbeck rückt in den Fokus und könnte am Samstag in Dortmund sein DFB-Startelf-Debüt geben. Vielleicht ja sogar an der Seite eines zukünftigen Borussen. Und was will Dortmund eigentlich mit Pascal Gross? Es ist einiges los, auch auf dem Transfermarkt. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche, hier ist eine weitere EM-Ausgabe, ein EM-Special der Dortmund-Woche, wenn man so will, meine Wenigkeit, Olli Müller, und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinen Augen kommen, glaube ich, mittlerweile tatsächlich Fußbälle. Ich habe diese Europameisterschaft, lassen wir mal kurz rechnen, Moment, da geht schon los, leichte Konzentrationsmängel. 7 Spiele habe ich hinter mich gebracht und heute, wir zeichnen an einem Montag auf, muss ich nachher, wahrscheinlich unmittelbar nach Beendigung dieser Ausgabe, weil, wie ich Manni Seelbauer und mich kenne, verquatschen wir uns vielleicht wieder, muss ich dann nach Düsseldorf und werde dann mein 8. Spiel live in Augenschein nehmen. Und zwar einen weiteren Auftritt des, Titelaspiranten Spanien gegen Albanien. Gestern natürlich auch für mich ein absolutes Highlight. Da hatte ich tatsächlich dann mal frei und habe mir auf dem Sofa Deutschland angeguckt. Und es ist wahrscheinlich, Manni, für dich, hallo erstmal, kaum nachzuvollziehen. Aber weil die letzten Tage dieses ständige Hin- und Herreisen kreuz und quer durch die Republik nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen ist, hatte ich etwas Mühe im Vorlauf des Spiels, wie gesagt, ich lag auf dem Sofa, wach zu bleiben. Aber als es dann losging, war ich da. Du warst hellwach von Anfang an, denn du warst vor Ort bei diesem, ja, was soll man sagen, doch etwas härteren Spiel für die DFB-Auswahl gegen die Schweiz. Und die erste Frage an dich, wie viel Schlaf, Manni, hast du anschließend bekommen in der Nacht danach? Uff.
Ja, das war tatsächlich nicht viel und das zieht sich auch schon so wie bei dir, ja, eigentlich durch die letzten, was haben wir denn jetzt, 10 Tage, seitdem die EM gestartet ist. Also ich glaube, ich war dann mit Interviews nach dem Spiel, mit noch einen Text schreiben, bis ich dann im Bettfinal war, war es glaube ich 3 Uhr und dann bin ich heute Morgen direkt wieder von Frankfurt aus nach Herzogenaurach gedüst, weil da heute natürlich schon wieder das Training anstand. Also ich hoffe, es hören jetzt keine Arbeitsrechtler zu, die uns da auf die Finger klopfen. Aber ja, ich würde mal sagen, so 5 Stunden waren es dann vermutlich. Und das ist sogar, Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht, sogar noch okay.
Das ist okay, das ist ja fast schon Luxus während einer EM, das muss man sagen. Bist du wieder in Herzogenaurach?
Ja, ich bin in Herzogenaurach wieder und man ist da einfach wie in so einem Tunnel. Wir haben da vorher schon kurz drüber gequatscht. Man fängt meistens früh an, kommt spät ins Bett und man sieht gar nicht, was außenrum eigentlich noch so passiert. Also man ist, ja, so wie die Mannschaften und Spieler hoffentlich auch, einfach voll fokussiert auf die EM und andere Themen gibt's auch in den Tagen eigentlich kaum. Oder?
Nein, also das ist Wahnsinn, wie sehr sich das aufbaut. Man kann sich fast nicht dagegen wehren, wie immer mehr diese Europameisterschaft dann quasi auch, ich sag mal, sportfachfremde Medien bestimmt. Das nehmt ihr ja wahrscheinlich auch wahr. Also keine Nachrichtensendung ohne ein Fußballthema, ohne eine Live-Schaltung irgendwohin, sei es vor irgendein Stadion, sei es in irgendeine Fanzone, diese ganzen Tierorakel. Gott sei Dank, die haben so ein bisschen das Gefühl, ja, das war ja ursprünglich mal ganz nett, als das anfing, aber das wird jetzt auch inflationär, das lässt jetzt so ein bisschen nach. Also kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, finde ich auch. Also das verschafft einem natürlich ganz, ganz tolle Erlebnisse. Das hat für uns Reporter natürlich auch so ein paar Härten, überhaupt keine Frage. Das ist sehr anstrengend, so eine Europameisterschaft, so ein Turnier zu covern. Aber Manni, wenn man dann tatsächlich dann in dem Stadion sitzt und wenn sich das Ganze reduziert, sozusagen auf den puristischen Kern, auf Fußball, noch dazu, wie dann gestern beispielsweise in Frankfurt mit dieser Schlussphase und mit diesem unfassbaren Tor dann kurz vor Ende, dann vergisst man die ganzen Anstrengungen, die man auch in diesem Job dann dafür in Kauf nimmt, oder?
Ja, das sowieso. Also sobald das losgeht, sobald du da irgendwie deinen Platz einnimmst auf der Tribüne, ab dann hast du das sowieso schon vergessen und auch eigentlich währenddessen, weil du hetzt ja dann auch direkt weiter und das nächste Highlight gefühlt steht an. Von daher, ist das alles Klagen auf hohem Niveau und wir machen das, glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, sehr, sehr gerne auch, wenn man dann, vor allem eben an den Tagen wie bei dir zum Beispiel, wo es dann einfach mal ein bisschen ruhiger zugeht, man dann vielleicht erstmal merkt, boah, das war jetzt schon knackig, da diese Vorrunde. Aber so ist es und so geht's hoffentlich ja aus Sicht der deutschen Mannschaft noch ein Stück weiter. Und weil du mich davor angesprochen hast, es war für mich tatsächlich ein überraschend hartes Spiel von der Schweiz. Also ich dachte tatsächlich, die Ungarn oder Schotten würden eher eigentlich so eine Herangehensweise anstreben, dass man einfach körperlich dagegen hält, bis sich in den Zweikämpfen ist. Und das habe ich ja bei Ungarn und auch bei Schottland so ein Stück weit vermisst. Ja. Und die Schweizer haben das richtig, richtig gut gemacht. Und auch wenn sie in meinen Augen doch dann schon ganz schön unterlegen waren an sich, haben sie der DFB ganz schön Probleme bereitet. Mhm. Und wie du schon angesprochen hast, nur durch dieses Meisterstück in der letzten Sekunde ist die deutsche Mannschaft jetzt als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert. Und das ist in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig für die anstehenden Aufgaben, dass du in dieser Gruppe A jetzt gewonnen hast, dass du dort den ersten Platz inne hast. Oder welche Bedeutung misst du dem Ganzen bei?
Ja, sehe ich genauso, weil ich meine, eins ist ja ganz klar, klopfen wir mal die einzelnen Mannschaften, zumindest die guten Mannschaften, die jetzt hier bei dieser EM am Start sind, ab, dann muss man sicherlich, und ich glaube, dass ich der deutschen Nationalmannschaft damit nicht zu nahe treten werde, feststellen, dass Deutschland da jetzt vielleicht nicht der absolute Top-Top-Favorit ist, was das spielerische Vermögen angeht, auch was die Vita, die Entwicklungsvita dieser Mannschaft in den letzten Monaten angeht. Es war ja quasi kein gutes Jahr, bis kurz vor der EM, wo man dann tatsächlich das Gefühl hatte, ja, Nagelsmann hat es geschafft, nochmal neue Dynamik reinzubringen. Durch diese überraschenden Nominierungen, unter anderem der Stuttgarter Spieler im Hinblick auf das vorletzte Testspiel. Und danach hatte man das Gefühl, geht so ein bisschen Ruck dadurch. Trotzdem, ich war mir von Anfang an eigentlich ziemlich sicher, dass es eine gute EM für Deutschland werden kann, vorausgesetzt, man erwischt sozusagen emotional auch so einen Flow, vergleichbar ein klein wenig dem Flow, den man damals bei der EM 2006 in Deutschland erwischt hatte. Wir erinnern uns zurück, auch da war Deutschland Ausrichter, auch da war die DFB-Equipe nicht der Top-Favorit, aber man hat sich in der Vorrunde dann gesteigert, man hat gespürt, man wird vom Publikum getragen und das hat letztendlich einen großen Einfluss genommen. Einen Einfluss darauf, dass das Selbstbewusstsein der Mannschaft immer besser geworden ist. Ja. Einen Einfluss darauf, dass man tatsächlich dann auch mehr oder weniger in jedem Spiel an die Grenzen gehen konnte. Und deshalb, da bin ich völlig bei dir, glaube ich, dass dieses Spiel von der Dramaturgie her sehr, sehr wichtig war, denn ich meine, da wurden ja tatsächlich auch Erinnerungen wach an dieses Vorrundenspiel damals 2006 in Dortmund gegen Polen. Und manchmal ist es irre, dass es sogar Erinnerungen sind, die ja so real wirken. Also zwei Spieler, die von der Bank kommen, die dann die entscheidenden Impulse gegeben haben. Damals David Odonkor mit diesem unfassbaren Flankenlauf, dieser scharfen Hereingabe. Oliver Neville dann mit dem Tor gegen die Polen und das Dortmunder Stadion explodierte. Naja, und gestern waren es dann halt David Raum und Niklas Füllkrug. Und ihm sind wir besonders dankbar. nicht nur, weil er der deutschen Nationalmannschaft den Gruppensieg sozusagen gerettet hat, sondern weil er natürlich auch ein Dortmunder Borussia ist und besonders gut dann natürlich heute hier in unsere Dortmund-Woche reinpasst. Ich weiß nicht, Manni, gibt es irgendwelche Diskussionen darüber, dass wir ihn zum Spieler der Woche küren? Ich glaube nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn in einem Podcast namens Die Dortmund-Woche ein Dortmunder die DFB-Elf als Gruppenerster nach Dortmund schießt, ich glaube, dann gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Und ich würde sagen, wir kühlen ihn einfach und lassen ihn einfach gleich zu Wort kommen. Hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, ist natürlich schön. Ich bin dann auch zur Eckfahne, zum Glück zu der Eckfahne, wo unsere Bank ist, weil das echt ein schöner Moment für so eine Mannschaft ist, wenn man das dann zusammen feiern kann und da einfach zusammen dieses Glücksgefühl spürt. Und das schafft Erinnerung, das schafft eine Basis, um weitere Erfolge zu schaffen. Und vor allen Dingen, was das Gute daran ist, dieser Glaube, bis zur letzten Sekunde Tore erzielen zu können, der wird sich jetzt verinnerlichen und falls wir das nochmal brauchen, haben wir das alle im Hinterkopf.
Ja, wir hörten einen überglücklichen Niklas Füllkrug und es ist ja eigentlich schon verrückt, Olli. Ne? Also wir haben ja uns in der ganzen zweiten Halbzeit gestern immer wieder die Frage gestellt, wann kommt Füllkrug? Ich habe ihn dann immer wieder beobachtet und ich glaube, so ein Stück weit hat er selber nicht ganz verstanden, dass er immer noch draußen sitzt. Also auch dann, als dann diese beiden Defensivwechsel vorgenommen wurden, als dann Nico Schlotterbeck ja auch und dann David Raum ins Spiel kamen, haben wir uns gefragt, Moment mal, der weiß schon, dass Deutschland 0-1 hinten liegt. Ja, und dann kam er und dann braucht er halt auch nicht lange. Und dann nickt er einfach mal so eine Flanke, die es ja davor auch schon des Häufigeren gab im Spiel, als dann Kai Havertz mal drüber gesetzt hat, mal bei der Torwart zur Stelle und. Ja, und Füllkrug macht die Dinge halt einfach rein und seine Joker-Qualitäten, die sind wirklich Wahnsinn. Also er ist der erste Spieler von Deutschland, der als Joker bei einem großen Turnier jetzt schon 4-mal getroffen hat. Und wenn man jetzt auf seine Statistik guckt, in 19 Länderspielen trifft er 13-mal, dann muss ich mir ja schon auch ein Stück weit die Frage stellen, und die stelle ich dir jetzt einfach, Olli, muss so einer nicht von Anfang an auf dem Platz stehen?
Ja, zunächst mal eine Gegenfrage. Also diese Statistik stimmt. Ich meine, wir hatten ja schon mal den Fall, dass Niklas Füllkrug sich ein Tor dazu gerechnet hatte.
Das stimmt.
Ja, also keine Frage. Diese Statistik spricht Bände und diese Statistik unterstreicht, ich finde, zwei Dinge. Das eine ist diese spezifischen Qualitäten, die er hat. Die spezifische Qualität, klassischer Mittelstürmer, abschlussstark, nervenstark in solchen Situationen, das muss man mal herausarbeiten, weil ja auch häufig genug Diskussionen in den vergangenen Monaten geführt worden sind. Ja, Niklas Füllkrug, alles gut und schön, guter Typ, keine Frage. Aber ist er eigentlich von seiner Veranlagung her ein Mittelstürmer gehobener Klasse? Und die Antwort auf so etwas, die kann sehr vielschichtig sein. Das heißt, man kann jetzt von mir aus stundenlang darüber debattieren, was ein Robert Lewandowski zu seiner Glanzzeit hatte, was früher auch, wenn wir schon bei deutschen Stürmern sind, ein Miro Klose zu seiner Glanzzeit hatte. Oder man kann auch noch weiter zurückgehen bis zu, was weiß ich, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann etc. Und dann kann man natürlich zu der Einschätzung kommen, ja, da müsste dann in dem Ranking, was das reine Talent angeht, Niklas Füllkrug wohl eher weiter hinten einzuordnen sein. Man kann aber auch einfach diese Statistik sprechen lassen. Und das ist der entscheidende Trumpf, den er hat. Er ist vollgepfropft mit Selbstvertrauen, ohne dabei überheblich zu wirken. Er ist jemand, ich kann mich dran erinnern, das war ja dieser Abend, an dem er sich ein Tor sozusagen in seiner Länderspielstatistik dazu gemogelt hatte. Wir hatten ihn gefragt, was er denn davon hält, dass Dennis Undaf immer bessere Quoten hat und auch für die Nationalmannschaft nominiert worden ist. Und ob er sich deswegen Sorgen machen würde. Und er dann geantwortet hat, was soll ich mir denn Sorgen machen? Ich habe so und so viele Tore in so und so vielen Länderspielen erzielt. Und tatsächlich ist es so, er weiß, was er kann. Er weiß auch, dass er sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken muss. Und er ist jemand, der, ich glaube tatsächlich, niemals, auch wenn er jetzt sozusagen in der, ja, man kann fast schon sagen, Spätphase seiner Karriere jetzt so einen Crashkurs in Sachen Erfahrung auf höchstem Niveau absolviert hat, sei es erste Champions League Saison in seiner Laufbahn überhaupt mit dem BVB jetzt zuletzt, sei es jetzt dein zwar insgesamt, muss man sagen, zweites Turnier bereits mit der Nationalmannschaft, aber so richtig angekommen ist er ja jetzt erst. Der wächst mit seinen Aufgaben und das macht ihn so wertvoll. Er ist unerschrocken, der Bundestrainer kann sich auf ihn verlassen. Und klar, die Frage, warum Füllkrug nicht mal von Beginn an, die kann man tatsächlich diskutieren. Ich meine, klar ist, sein Konkurrent ist Kai Havertz, ein ganz anderer Spielertyp. Sicherlich müssen wir nicht drüber reden. Technisch der deutlich stärkere Spieler. Aber auf der anderen Seite diese Explosivität, diese Unerschrockenheit, ich glaube, da sucht Füllkrug momentan im deutschen Aufgebot seinesgleichen, oder?
Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Und was auch auffällig war, gestern auch im Stadion, und das ist mir tatsächlich auch schon in München beispielsweise auch aufgefallen, sobald Niklas Füllkrug diesen Platz bittet, dann wird's im Stadion und auf den Rängen auch lauter. Also er hat scheinbar irgend sowas in sich, natürlich auch durch seine Tore, die er jetzt schon für den DFB erzielt hat. Er hat sowas einfach an sich, dass er die Fans auch einfach mitreißen kann, so ein bisschen euphorisieren. Und das war ja auch schon bei der WM 2022 so. Also könnte man ja schon so ein Stück weit auch sagen, ja, Deutschland braucht so ein Stück weit auch Niklas Füllkrug. Aber lass uns doch einfach mal ganz kurz reinhören, was Julian Nagelsmann zu dieser Thematik gesagt hat. Weil klar, die Frage lag ja auf der Hand. Havertz hatte 90 Minuten Zeit, hat ja auch den ein oder anderen Ball bekommen, konnte ihn nicht verwerten und Füllkrug braucht 15 Minuten, einen Kopfball und der Ball ist drin. Und Julian Nagelsmann hat sich so dazu geäußert.
Kai hat schon drei gute Chancen gehabt, hat sich auch geärgert, dass er die zwei davon nicht gemacht hat. Kopfball hat sich leider selber auf die Schulter geköpft, wo er relativ frei war. Aber trotzdem finde ich ein gutes Spiel gemacht. Klar, Fülle, das sind auch so Momente, wo wir ihn brauchen. Also es ist er liefert Argumente tatsächlich für beide Sachen, als Joker weiter zu fungieren, weil er es super macht und zweites Joker-Tor gemacht hat oder eben auch mal von Beginn an. Also es ist dann Freud und Leid für ihn zugleich, ne, dass er die Rolle sehr gut erfüllt. Aber es war ein tolles Tor, war nicht so ganz einfach und klar, er hat jetzt eine Woche Zeit, Gas zu geben, wie alle auch. Und dann schauen wir, wen wir im Achtelfinale haben und B, wie wir dann auch spielen.
Ja, ich meine, was soll der Bundestrainer auch sonst sagen? Im Endeffekt, so wie er sich entschieden hat mit der Hereinnahme von Füllkrug, hat er alles richtig gemacht. Und tatsächlich ist es ja auch extrem wichtig, dass du gerade im Verlauf eines Turniers, man weiß ja auch nicht, was vielleicht auch noch in Sachen Verletzungen, Gelbsperren, so alles passieren kann, dass du dann Alternativen von der Bank hast. Und vor allen Dingen auch, dass du dann eine durchschlagskräftige Alternative auf der Bank hast, die sicherlich auch, wenn sie denn dann eingewechselt wird, so ein bisschen Alarmstimmung in der gegnerischen Verteidigung auslösen wird. Das ist psychologisch ein guter Effekt. Gerade dann, wenn die Schweizer, wie gesagt, haben, finde ich auch, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Aber wenn die Schweizer dann logischerweise aufgrund des großen Aufwandes, den sie betrieben haben, läuferisch, waren sehr aggressiv, sind raufgegangen. Wenn sie dann vielleicht so ein bisschen müde werden, wenn sie nicht mehr ganz so klar sind und jetzt wissen und sehen, pass auf, da kommt jetzt einer, der kann es aber richtig und der kann uns hier unter Umständen auch nochmal richtig wehtun, dann ist das sicherlich ein Effekt, der nicht ganz zu unterschätzen ist. Der andere Punkt ist, das würde ich auch gerne nochmal erwähnen, ich glaube tatsächlich, dass diesmal es nicht nur die Einwechslung von Füllkrug gewesen ist, die der DFB-Elf da diesen Punkt gerettet hat, sondern es waren die Einwechslungen. Denn Raum mit seiner Flanke, mit seiner Dynamik, die er dann über die linke Seite nach vorne gebracht hat, war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Tatsächlich, diese Flanke kam aus vollem Lauf und das fand ich auffällig, das hat Julian Nagelsmann ja gestern auch im Nachlauf des Spiels gesagt, das ist halt der Unterschied dann auch mal zu anderen Spielern, die über den Flügel kommen. Also sei es beispielsweise ein Wirtz oder ein Musiala, die dann auch häufig versuchen, sich irgendwie durchzudribbeln, die nochmal versuchen, einen Doppelpass vielleicht spielen zu können. Raum flankt aus vollem Lauf, er flankt sofort. Und für so einen klassischen Strafraumstürmer wie Fülle ist es vielleicht etwas einfacher, sich darauf einzustellen, als wenn man jetzt nicht genau weiß, was macht ein Musiala, was macht ein Wirtz, deutet eine Flanke an, bricht dann nochmal ab, geht dann trotzdem nochmal ins Dribbling, sondern Füllkrug kann sich sozusagen die Position schon mal aussuchen, kann sich in Position bringen, weil er genau weiß, Raum kommt jetzt mit dieser scharfen Hereingabe. Und dann der Abschluss von Füllkrug, also wie er das dann gemacht hat, vielleicht habt ihr die Gelegenheit nochmal auf so eine Slow-Mo von diesem Tor zu achten. Man sieht richtig, wie er sozusagen für sich selber auslotet. Wie stehe ich richtig? Wie positioniere ich mich richtig? Und da zeigt sich dann einfach der klassische Instinkt eines Strafraumstürmers. Kannst du nicht lernen, toll gemacht. Ich fürchte allerdings, Manni, er wird wahrscheinlich erstmal weiterhin in dieser Joker-Rolle bleiben. Oder was glaubst du? Du bist sehr nah dran an der deutschen Nationalmannschaft.
Ich befürchte es tatsächlich aus Füllkrug-Sicht auch so ein Stück weit. Ich glaube, das Problem liegt auch einfach darin, dass Julian Nagelsmann gerne einfach so sein Gerüst hat. Er hat das ja auch immer wieder betont. Er hatte sehr früh auch gefühlt eine Stammformation, die er dann auch sich einspielen lassen wollte und so weiter. Und wenn du jetzt natürlich einen Füllkrug in die Spitze stellst, damit ist es ja gar nicht getan, dass du jetzt einfach nur sagst, okay, Havertz, du bleibst jetzt mal draußen und Füllkrug, du spielst, sondern du musst natürlich auch von der Herangehensweise was ändern. Du sagst es, dann brauchst du auch mal Spieler, die Flanken schlagen. Dann brauchst du auch dann sozusagen mal einen David Raum in der Startformation, weil ohne Flanken bringt dir der Füllkrug vorne auch nichts. Dann musst du auch den Zauberern sagen, okay, wir spielen jetzt ab sofort mehr über die Außen. Also das verändert viel mehr als nur ein Spieler raus, ein Spieler rein. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann dazu noch nicht bereit ist. Also ich meine, wenn wir uns jetzt mal das nächste Spiel angucken, Samstag Achtelfinale, da wird Julian Nagelsmann ja jetzt schon auch aufgrund der Gelbsperre von Jonathan Tah, Verletzungen und so weiter, da wird er schon gezwungen sein, ein bisschen umstellen zu müssen. Ja. Aber ich glaube, er will einfach diesen Grundgedanken, wie er Fußball spielen möchte, am liebsten nicht grundsätzlich verändern. Und ich glaube, dass er eher dann darauf vertraut zu sagen, okay, wir probieren es so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn es nicht läuft, dann haben wir immer noch einen Füllkrug, der dann immer noch für Gefahr sorgen kann. Und ich meine, für Füllkrug ist das natürlich schon super bitter, wenn du solche Leistungen bringst und dich so aufdrängst und dann trotzdem nur in Anführungszeichen als Joker eingesetzt wird. Auf der anderen Seite hat Niklas Füllkrug gestern dann auch in der Mixzone bei uns auch schon auch was Interessantes gesagt. Und da zeigt sich ja auch, dass ihm schon auch bewusst ist, dass Einwechselspieler schon eine sehr, sehr große Bedeutung auch haben können. Und was er genau gesagt hat, hören wir jetzt.
Was dann natürlich auch wichtig ist, dass man gerade in so einem Turnier nochmal Waffen einwechseln kann. Und David hat einfach eine Wahnsinnsflanke und dass er da noch den Kontakt mit nach vorne nimmt, ist auch entscheidend und dann erst flankt und dann, dann klappt es alles ganz gut.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, logischerweise hört man daraus bei Niklas Füllkrug, dass er, alles andere wäre ja auch sehr verwunderlich, sehr gerne von Anfang an spielen würde, dass er aber gleichzeitig natürlich auch erkennt und ist dann auch eine realistische Selbstanschätzung, die dann trotz aller Euphorie da irgendwo durchkommt, dass er aber gleichzeitig auch erkennt, dass es ja durchaus Gründe gibt, es so zu handhaben, wie es Julian Nagelsmann bislang ja auch nicht ohne Erfolg bei dieser EM gehandhabt hat. Also Füllkrug zunächst wahrscheinlich weiterhin von der Bank. Ich glaube, hat auch noch einen anderen Aspekt. Du hast ihn eben schon angerissen, Manni. Die deutsche Nationalmannschaft muss natürlich zusehen, dass sie ihre spielerische Linie behält. Und das gelingt dir natürlich deutlich besser, wenn du mit einem ich nenne es mal Schlussspieler in der Offensive, wie Harvard spielst, mit dem du dann auch Doppelpässe spielen kannst, der den Ball festmachen kann, auch mal ablegen kann. Das ist ja etwas, an dem Füllkrug durchaus auch gearbeitet hat in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund. Das ist ja häufiger auch mal kritisch angemerkt worden, dass das jetzt vielleicht nicht so seine große Stärke ist. Und ich meine, wenn er jetzt da bei der EM durch die Decke schießt, wir müssen uns auch mal erinnern, wie sah denn so die Diskussionslage in Bezug auf Füllkrug vor einigen Monaten in Dortmund aus? Und da haben wir natürlich immer wieder drüber gesprochen, ach Mensch, die Probleme, die der BVB in der Bundesliga hätte, vielleicht wäre man die schon losgeworden, wenn man einen beispielsweise Sebastian Haller in Top-Verfassung gehabt hätte, der sicherlich vom Technischen, vom Spielerischen der etwas bessere Spieler ist. Aber das soll alles nicht an dieser starken Entwicklung kratzen, die Füllkrug da genommen hat. Ich glaube, er ist fast schon prädestiniert dafür, noch für weitere Höhepunkte auch in Form von Toren bei dieser Europameisterschaft zu sorgen. Und ich meine nochmal, er verbreitet Angst und Schrecken. Er muss nur von der Bank aufstehen und sich die Trainingsjacke ausziehen. Also dann gehen schon bange Blicke der gegnerischen Verteidiger Richtung Seitenauslinie. Naja, was die Startelf-Prognose angeht, auch da muss man
sich... Was sagt der Bundestrainer Müller?
Der Bundestrainer Müller sagt erstmal nicht, aber nichts ist ausgeschlossen. Denn wie gesagt, bei so einem Turnier kann einiges passieren. Was wir ja auch gelernt haben in Bezug auf die Innenverteidigung. Also die stand ja wie in Stein gemeißelt. Das Duo Rüdiger und Tah ist gesetzt. Ja, und jetzt steht fest im Hinblick auf dieses Achtelfinale. Also der eine darf nicht, weil er gelb gesperrt ist. Ist so ein bisschen so ein Wermutstropfen für mich gewesen, weil diese zweite gelbe Karte, die Jonathan Tah sich da gefangen hat, wirklich komplett unnötig war. Und der andere, hinter dem gibt's ja noch ein leichtes Fragezeichen. Das heißt, Manni, sag mir, was man sozusagen in Herzogenaurach hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand sich erzählt. Man kann doch davon ausgehen, dass Nico Schlotterbeck von Anfang an spielen wird, oder?
Ja, also ich glaube, das ist sogar ziemlich sicher, dass Nico Schlotterbeck am Wochenende, am Samstag in Dortmund dann in seinem Stadion sozusagen für ihn dann ein Heimspiel auflaufen würde. Also ich glaube, das ist so gut wie sicher, wenn nichts mehr dazwischen kommt, wenn ihn jetzt nicht noch 100 Mücken stechen, denn Olli, und an euch auch da draußen, es gibt eine riesige Mückenplage hier im DFB-Camp, das darf man nicht unter den Tisch kehren, also hier ist ja alles so sehr natürlich angelegt, will ich mal sagen, und sehr naturbelassen, und die Temperaturen und auch der Niederschlag der letzten Tage hat dazu geführt, dass die Spieler sich jeden Tag, vor allem an den Abenden, ziemlich mit Mücken und natürlich dann auch mit Stichen herumplagen müssen. Also das ist ein ganz netter, wenn auch wahrscheinlich für die Spieler nerviger Aspekt bei der Sache. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also Schlotterbeck wird am Samstag, ich glaube, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, definitiv auflaufen. Und dann hat man natürlich auch noch, weil Toni Rüdiger sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat. Man hat tatsächlich gehofft im DFB, im Quartier natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist. Jetzt ist eine Zerrung so okay schlimm, würde ich mal sagen. Allerdings, jeder, der mal eine Zerrung hatte, weiß, das kann schon mal ein paar Tage wehtun. Ne? Jetzt haben wir heute Montag, also vor Mittwoch, Donnerstag wird gar nichts sein mit Training für ihn. Zumindest nicht unter voller Belastung, weil natürlich dann auch die Gefahr besteht, dass man sich Muskelfasern oder sonst was zuzieht. Ja, und dann sind es nur noch ein, zwei Tage bis zum Spiel. Und da könnte ich mir dann schon auch vorstellen, dass Nico Schlotterbeck sogar mit beispielsweise Waldemar Anton dann auf einmal in der Startelf steht. Und wie du schon sagst, eigentlich war das genau dieses Innenverteidiger-Duo, was mit Manuel Neuer wahrscheinlich am frühesten feststand, dass das gesetzt sein wird. Und jetzt hast du die ersten drei Gruppenspiele absolviert und musst schon komplett umbauen. Und das ist eigentlich dann ja auch wahnsinnig gut, dass du eben einen breiten Kader hast. Und wenn man sich Nico Schlotterbeck ansieht, Olli, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, ich habe ihn wahnsinnig sicher, ballsicher und auch im Aufbau und auch wenn er mit Kopfbällen klären musste, relativ stark gestern gesehen. Wie hast du ihn gesehen, also, Olli?
Ich habe es genau so wahrgenommen. Ich finde, dass Nico Schlotterbeck den sehr guten Trend, den er eingeleitet hat, im Prinzip seit seiner für ihn wahrscheinlich schmerzhaft überraschenden Nichtberücksichtigung damals vor dem vorletzten Testspiel vom Bundestrainer, seitdem er da diesen Aufwärtstrend eingeleitet hat, seitdem haben sich seine Leistungen, die ich fand, gerade auch was den Spielaufbau, was kluge öffnende Pässe angeht, waren die auch vorher nicht schlecht, aber er hatte natürlich gelegentliche Aussetzer immer wieder drin und seitdem hat er sich, was das angeht, stabilisiert und wenn diese Entwicklung weiter anhält, ich glaube, dann müssen wir uns über seine Qualitäten gar nicht großartig auslassen hier. Die sind vorhanden, die sind gut. Er ist jemand, der auch so selbstbewusst ist, dass selbst wenn er jetzt weiß, ich komme sozusagen aus der zweiten Reihe herein, ich habe jetzt hier nicht zur Top 11 des Bundestrainers bei Turnierbeginn gehört, aber ich bin trotzdem so selbstsicher, dass ich weiß, dass ich hier meinen Mann stehen kann. Das hat man, fand ich, auch in der Schlussphase jetzt gegen die Schweiz schon deutlich erkennen können. Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen, was Schlotterbeck angeht. Ich meine, es hätte natürlich auch was Besonderes, weil dann wird es in Dortmund im Achtelfinale eine, man kann glaube ich sagen, sehr wahrscheinlich eine BVB-Innenverteidigung geben, wenn Waldemar Anton quasi neben Schlotterbeck spielen sollte, falls Toni Rüdiger tatsächlich dann auch noch verletzungsbedingt passen müsste.
Ja, das wäre natürlich spannend. Dann können sich die Dortmunder Fans und auch ihr da draußen, solltet ihr das Glück haben, Tickets bekommen zu haben, schon mal einstimmen auf die nächste Saison, was dieses Verteidiger du Schlotterbeck Anton vielleicht so auf die Kette bringt. Das ist ja auch höchst spannend. Olli, wir haben natürlich gesagt, ne, EM, wir befinden uns in einem Tunnel. Und trotzdem tut sich ja beim BVB einiges. Ne? Wir hatten letzte Woche natürlich schon wahnsinnig viele Themen mit diesem Trainerbeben, was da beim BVB losgetreten wurde. Und die Schlagzeilen über den BVB reißen auch nicht ab. Und man sieht, finde ich, oder man merkt, dass der BVB auch jetzt schon ziemlich Gas gibt bei den Planungen für die nächste Saison.
Definitiv, also und zwar so ein bisschen nach dem Motto, kommt mir es fast vor, das Geld gehört in die Wirtschaft. Also der BVB hat ja durch das Erreichen des Champions League-Finales und natürlich auch durch die erneute Champions League-Qualifikation eine relativ gute Einnahmesituation zu verbuchen. Und man geht daran, die Mannschaft zu verstärken. Es mag jetzt vielleicht für Leute, die jetzt möglicherweise aus einem anderen Land jetzt während der EM nach Deutschland kommen und die dann irgendeine Zeitung aufschlagen und feststellen, eigentlich hat Borussia Dortmund doch den deutschen Top-Mittelstürmer mit Niklas Füllkrug, aber der BVB wird möglicherweise, vielleicht kann man auch schon sagen, wahrscheinlich noch einen weiteren Mittelstürmer bekommen und mit dem wollen wir heute sozusagen diese Transferrubrik mal eröffnen. Serhou Guirassy soll dem VfB Stuttgart mitgeteilt haben, dass er von der Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch machen will und das bedeutet, der Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Saison, der könnte dann für, man spricht so von etwa 18 Millionen Euro Ablösesumme wechseln. Und dem Vernehmen nach soll er dann zum BVB wechseln. Manni, haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder darüber unterhalten, dass Borussia Dortmund eine Vakanz auf der Mittelstürmerposition hätte, aus unterschiedlichen Gründen. Irgendwann hat man ja ganz spät dann noch nach dieser Krebserkrankung von Alea Toni Modest verpflichten müssen. Dann hat man Füllkrug geholt, auch wieder spät in der laufenden Saison schon, nachdem quasi feststand, dass Sebastian Allaire an die Leistungen, die er dann in der Rückrunde der vorletzten Saison gezeigt hat, nicht hat anknüpfen können. Ja, und jetzt kommt möglicherweise schon wieder ein neuer Stürmer. Diesmal allerdings jemand, der mit der geballten Empfehlung kommt, nämlich mit dieser Torschützenkanone aus der abgelaufenen Saison. Das, also, sollte es so kommen, wird sehr, sehr spannend sein, wer dann quasi die Nase vorne haben wird. Das könnte einen schönen Konkurrenzkampf geben, ne?
Ja, sogar einen sehr schönen. Nicht, dass dann jetzt Nuri Sahin so genau zuguckt und sich denkt, Mensch, der Niklas Füllkrug ist ja als Joker viel besser als in der Startformation. Den brauche ich nur noch als Joker in Dortmund. Nein, aber ja, das wird natürlich spannend. Ich bin ja immer Fan von Konkurrenzkampf und auch ja, finde es auch ganz gut, wenn du, ja, du siehst es ja jetzt bei der Nationalmannschaft, dass du einfach Alternativen hast und du weißt auch nicht, wie wird Füllkrugs Form nächste Saison sein, wie wird Guirassys Form nächste Saison sein. Das sind einfach unvorhergesehene Dinge und du kannst dich nicht auf eine Sache verlassen. Den Fehler hat der BVB ja vielleicht im vergangenen Sommer gemacht, als man punktuell sich verstärkt hat und einfach felsenfest davon überzeugt war, dass genau diese Spieler, die man holt, einfach abliefern. Und die Sicherheit hast du nie. Und von daher musst du dich dann vielleicht auch, wenn du eben wieder oben mitspielen willst, wenn du zu den besten Teams in Deutschland und auch in Europa gehören willst, einfach dementsprechend breit und zwar auch gut breit aufstellen, um dann einfach da auch ein Wörtchen mitzureden. Von daher, Guirassy, glaube ich, ja, sportlich müssen wir nicht groß drüber sprechen. Das ist ein absoluter Knipser, aber ob der jetzt in der kommenden Saison auch seine 30 Tore schießt, weiß man nicht. Von daher, ja, ist das also auf jeden Fall spannend.
Genau. Ich glaube auch, was nur ganz kurz noch zu diesem Thema Guirassy, man darf ja eins nicht vergessen dabei, es ist natürlich auch diese Ausstiegsklausel, die ihn sehr, sehr interessant macht. Das heißt, du kriegst einen Bundesliga-Torschützenkönig für rund 18 Millionen Euro Ablöse. Mhm. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, mein Gott, 18 Millionen Ablöse, das ist aber sehr viel. Jein. Also für einen Top-Stürmer mit dieser Trefferquote sind 18 Millionen Euro Ablöse relativ wenig. Also mit anderen Worten, betriebswirtschaftlich kannst du nicht viel verkehrt machen. Natürlich wird er sein Gehalt kosten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der, selbst wenn er in Dortmund nicht performt, dann, sagen wir mal, unter einen Marktwert von 18 Millionen Euro fallen wird, die halte ich für relativ überschaubar. Also insofern, sollte es dazu kommen, wie du gesagt hast, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das könnte, oder es wird, würde dann mit Sicherheit einen sehr, sehr heißen Kampf um die Nummer 9 beim BVB geben. Aber das muss ja tatsächlich nicht schlecht sein. Aber ich hatte dich unterbrochen.
Nee, du, alles gut, alles gut. Wahrscheinlich war es eh gar nicht mehr so spannend, weil ich es jetzt auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber ja, also wenn Waldemar Anton und Serhou Guirassy dann tatsächlich beim BVB auflaufen, glaube ich, kann man beide Transfers als absoluten Erfolg verbuchen. Waldemar Anton, der auch eine Wahnsinnssaison hingelegt hat beim VfB Stuttgart. Und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt ein Typ, der einfach konstant gut spielen kann. Und klar muss er das dann erstmal beweisen beim BVB, dann hast du nochmal mehr Druck, dann bist du nochmal mehr im Fokus, dann hast du vielleicht auch in der Champions League andere Gegenspieler auf einmal. Aber ich glaube, das ist ein verlässlicher Spieler und genau das auch, was dem BVB ja ein Stück weit auch dann gut zu Gesicht stehen würde. Einer, der dem BVB auch gut zu Gesicht gestanden hat in der Rückrunde. Das ist ja Ian Maaßen und ich glaube, der ein oder andere BVB-Fan hat ja so ein Stück weit gehofft, dass er bleibt, aber es verdichten in sich jetzt dann auch die Anzeichen, dass er nicht zurückkehren wird nach Dortmund, nach seiner Leihe, obwohl er ja auch damit so ein Stück weit geliebäugelt hat. Aber da gibt es einen englischen Verein, der noch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch liegt und ja, da wird das Ganze sehr, sehr schwer jetzt für den BVB, wenn nicht jetzt sowieso schon unmöglich. Tut das weh dem BVB, Olli?
Ja, schon, weil ich meine, Ian Maaßen ist halt jemand gewesen, der tatsächlich auch, finde ich, erheblichen Anteil daran gehabt hat, dass diese Sollbruchstelle in der vergangenen Saison, zumindest in der Hinrunde der vergangenen Saison, der Spielaufbau erheblich verbessert werden konnte. Das zeigt auch nochmal seine Geschicklichkeit. Also als Linksverteidiger ist das ja nicht gerade selbstverständlich, wenn du quasi bei jedem zweiten Spielaufbau quasi nach innen rückst und dann auch dafür sorgst, dass von da aus der Ball dann ich sag mal, ordnungsgemäß weitergeleitet wird. Also das zeigt, dass er auch über strategische Fähigkeiten verfügt hatte. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat gewesen. Er hat halt so stark und so stabil gespielt. Klammern wir jetzt mal das Champions-League-Finale aus, dass man sagen muss, es ist ja eine Frage der Zeit, dass dann großes Interesse entstehen wird. Und wenn dann tatsächlich zahlungskräftige englische Vereine Interesse anmelden, dann ist der BVB einfach raus. Ja. So einfach ist das. Und man konnte fast schon damit rechnen. Aber klar, ich meine, das ist durchaus etwas, was Borussia Dortmund wehtun wird. Man hat jetzt natürlich für diese Linksverteidigerposition im Hinblick auf die kommende Saison so ein paar Optionen, die aber alle so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen sind. Wenn man an die naheliegende Option wäre, du holst beispielsweise Tom Rothe von Holstein Kiel zurück, der sicherlich auch in der Offensive seine Stärken hat. Ein klein bisschen das Problem hat, dass er in der Rückwärtsbewegung jetzt nicht der allerstärkste ist. Du hast logischerweise Rami Benzebaini, der sicherlich enttäuscht hat, aber bei dem man natürlich auch sagen muss, ja, es war seine erste Saison bei Borussia Dortmund und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Spieler in seiner ersten Saison bei einem neuen Verein noch nicht so abliefern kann. Also ich würde da jetzt auch noch keinen Haken dran setzen. Also und dem Vernehmen nach tut sich Borussia Dortmund ja auch weiterhin noch um auf dem Transfermarkt. Wer weiß, vielleicht erleben wir da ja noch eine Überraschung.
Ja, vor allem mit einem anderen Nationalspieler, der hier auch so ein paar hundert Meter Luftlinie wahrscheinlich von mir gerade die Füße hochlegt oder sich gerade von Mücken stechen lässt, und zwar von Pascal Groß, Olli. Der BVB macht scheinbar auch in der Personalie ein Stück weit ernst. Und ja, also defensiver Mittelfeldspieler, ihr kennt ihn, ist bei der Nationalmannschaft auch mit dabei, hat es jetzt auch noch nicht von Anfang an geschafft, da ist Robert Andrich und Toni Kroos aktuell noch gesetzt, spielt bei Brighton & Hove Albion. In der Premier League übrigens sehr eindrucksvolle Statistik, wie ich auch finde, 4 Tore in der abgelaufenen Saison, 10 Assists und der BVB, so höre ich, so hast du auch gehört, Olli, hat dann sehr, sehr großes Auge drauf geworfen und würde ihn gerne ab Sommer dann in den eigenen Reihen haben. Was denken wir denn darüber? Was denkst du über Pascal Groß, Olli?
Also, also es gibt tatsächlich...
Ein langer Seufzer.
Es gibt einen Punkt, der mich da so ein bisschen grübeln lässt. Also fangen wir erstmal mit den Punkten an, die für eine Verpflichtung von ihm sprechen. Er ist vergleichsweise günstig zu haben. Ablöse soll sich in etwa zwischen 7 und 10 Millionen Euro belaufen. Was für ihn spricht auch, ist eine gewisse Flexibilität im zentralen Mittelfeldbereich. Ja. Er kann die 6 spielen, er kann die 8 spielen, hat wohl, glaube ich, auch mal tatsächlich sogar auf der 10, also auf einer klassischen Spielmacherposition gespielt. Am ehesten spielt er aber etwas weiter hinten. Würde eigentlich passen. Was mich so ein bisschen, und das hat mich vielleicht so seufzen lassen, er ist bereits 33 Jahre alt. Also das wäre natürlich alles andere als ein Perspektivtransfer, wenn der BVB ihn denn tatsächlich so tätigen sollte. Das heißt, er wäre 33, er käme dann zum BVB und tritt dann wahrscheinlich irgendwo in Konkurrenz mit Spielern, wie, wenn er jetzt den offensiveren Part abdenkt, einem Marcel Sabitzer und einem Julian Brandt, wo ich glaube, ohne Pascal Groß zu nahe treten zu wollen, dass er denen das Wasser nicht reichen kann, und würde im defensiven Bereich quasi in Konkurrenz zu Emre Can treten, der jetzt auch schon etwas im gesetzteren Alter ist. Also ich bin mir da nicht... Ne? Ja, also sagen wir mal so, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein Transfer ist, den man, sagen wir mal, unbedingt tätigen will, ob das, so wie das bei anderen Spielern sicherlich der Fall ist, die man lange beobachtet, wo man sagt, ja, der passt genau zu uns, der kann uns perspektivisch auch weiterbringen, oder ob das nicht vielleicht eher ein Transfer ist, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben hier eine Vakanz und wir schlucken sozusagen die Kröte, dass er schon 33 ist. Also das ist so die einzige, bei den ganzen Namen, die derzeit kursieren, das ist so der einzige Name, wo ich vielleicht ein klein wenig skeptisch bin.
Ja, aber ich meine, wenn wir uns mal... Ja, wenn wir uns mal seine Vita angucken, ne? Oder wenn man auch mal so auf seine größten Erfolge guckt, da hast du halt dann sowas wie Zweitligameisterschaft stehen, ja, Vereine ja. wie Hoffenheim, Ingolstadt. Und bei Can hast du halt dann beispielsweise, weil es, wie du schon sagst, also es wird wahrscheinlich dann schon darauf hinauslaufen, sollte er kommen, dann würde er der Konkurrent von Emre Can werden. Ähnlich jetzt übrigens auch wie bei der Nationalmannschaft. Die streiten sich ja auch so ein Stück weit darum, wer denn als Erster dann auf dieser Sechserposition eingewechselt wird. Und ich muss sagen, beide gefallen mir auch sehr, sehr gut in Nationalmannschaftskreisen. Muss man halt dann schon auch trotzdem gucken, ist der wirklich von so einer Güteklasse, nenne ich es jetzt mal, wie ein Emre Can, auch wenn der natürlich jetzt auch in der Saison nicht über alle Zweifel erhaben war, der auch mal einen Durchhänger hatte. Ich finde es auch in der Hinsicht schwierig, weil ich ja schon dann auch finde, jetzt hast du einen Kapitän, wer weiß, ob Emre Can nächstes Jahr auch noch Kapitän sein wird, aber du hast einen Kapitän, Emre Can aktuell noch, und jetzt holst du einen, der 3 Jahre älter ist als Emre Can. Das ist ja auch für ihn irgendwie ein komisches Zeichen, oder? Oder hast du da gar keine Bedenken und sagst, naja, das ist halt im Profifußball einfach so Daily Business?
Ja, letztendlich ist das so, wie du das sagst, logischerweise. Und ich meine, wenn man schon sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft im Hinblick auf die Mittelstürmerposition, warum soll man es dann nicht auch für die Sechserposition so formulieren? Das ist das eine. Ich frage mich nur tatsächlich, der BVB hat in der vergangenen Saison sich und den entscheidenden Impuls dazu hat wohl Edin Terzic damals gegeben, gegen Edson Álvarez entschieden, also einen etwas jüngeren perspektivreichen Sechser zu holen, ja. Was im Nachhinein finde ich, und ich glaube, das ist mittlerweile, kann man sagen, unstrittig als Fehler herausgestellt hat, der nämlich eine sehr gute Saison bei West Ham spielt. Jetzt holt man möglicherweise einen neuen Kandidaten für diese Sechserposition und der ist 33 Jahre alt. Also da glaube ich, versucht man einen Fehler, den man vielleicht im vergangenen Sommer gemacht hat, irgendwie nachträglich zu kaschieren, hat aber irgendwo vielleicht nur eine 1B-Lösung dafür parat. Also das ist, wie gesagt, ein Transfer, den ich durchaus skeptisch sehen würde. Möchte an der Stelle dann nämlich nochmal einen anderen Namen reinwerfen, der jetzt gerade, wir zeichnen ja am Montag auf, der gerade an diesem Montag nochmal gespielt wird, und zwar von den Kollegen der Bild-Zeitung. Und zwar der Name eines vielversprechenden jungen englischen Talentes namens Archie Gray, 18 Jahre alt, von Leeds United, auch ein zentraler Mittelfeldspieler, kann Sechser, kann Achter spielen, kann auch beispielsweise Rechtsverteidiger spielen, wo man ja auch, wenn man jetzt überlegt, man kriegt vielleicht diese Lücke auf links nach dem drohenden Abgang von Ian Maatsen nicht geschlossen. Das hat man ja die Option, Julian Riasson dann rüberzuziehen, auf die linke Seite vielleicht auch bei Bedarf. Hätte dann eine Vakanz unter Umständen auf der Rechtsverteidigerposition. Also Archie Gray, weil er halt deutlich jünger ist, könnte da ein vielleicht, finde ich, interessanterer Name sein. Muss allerdings dazu sagen, ist halt tatsächlich ein englisches Talent, sehr hoch gehandelt, hat quasi alle U-Mannschaften der englischen Nationalmannschaft durchlaufen, bis aktuell eben zur U21. Und an dem allein ist wohl nicht nur der BVB dran. Aber das wäre natürlich dann diese perspektivische Lösung für diese Sechserposition. Und ja, die würde ich jetzt bei Pascal Groß nicht so sehen.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit der Dortmund-Woche weitermachen, darf ich euch kurz noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem Partner an die Hand geben, nämlich NordVPN. Im August habe ich euch ja schon erzählt, wie ich mit NordVPN meinen virtuellen Standort wechseln kann, sodass ich auch im Urlaub meine Serie zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Die App lässt sich super einfach einrichten. Mit einem einzigen Klick seid ihr verbunden und könnt alle Funktionen sofort nutzen. Gleichzeitig wird eure Internetverbindung dabei auch verschlüsselt und ihr seid geschützt vor Viren, Malware und Phishing-Seiten und eure Daten bleiben immer zu 100% privat.
Ich werde NordVPN jetzt also auch nutzen, wenn es mit dem BVB zu den Champions League Reisen geht. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Auswärtsspiele der Dortmunder in Brügge, Madrid, Zagreb und Bologna. Und mit NordVPN kann ich sicherstellen, dass ich auch in öffentlichen WLANs im Hotel oder im Stadion immer sicher und privat mit Olli und natürlich auch der gesamten Redaktion zu Hause verbunden bin. Und natürlich kann ich damit dann auch dort immer deutsche Streamingdienste nutzen. Egal, wo ich also gerade bin, ich kann immer Fußball gucken. Und das Ganze für den Preis von gerade mal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es weiter das besondere Angebot. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Es gibt nämlich 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es kein Risiko. nordvpn.com/Dortmund-Woche. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes hinterlegt.
Ja, also auf jeden Fall interessanter Name. Das stimmt. Vor allem, wenn so ein 18-Jähriger, also der ist dieses Jahr erst 18 geworden, auf dem Markt ist und bei Leeds schon, ich glaube, er hat 44 Spiele in der zweiten englischen Liga gemacht, dann steckt da schon ganz schön was dahinter. Und wenn so einer zu kriegen ist oder auf dem Markt sein sollte, dann ist es tatsächlich auch irgendwo so, ja, die Pflicht des BVB, so einen dann auch zu entdecken und vielleicht nach Dortmund zu lotsen. Man hat ja auch mit jungen Engländern schon durchaus gute Erfahrungen gemacht. Also vielleicht ist das jetzt vielleicht nicht die Stütze für die kommende Saison, aber wer weiß, lasst ihn noch 1-2 Jahre dort auch hauptsächlich mittrainieren, Trainingslager dabei sein, mal eingewechselt werden. Und dann ist er in 2 Jahren 20, ist immer noch super jung und dann steht ihn immer noch alles offen. Bei einem Verein muss man ja auch immer dann lobend erwähnen, der es schon ja auch regelmäßig schafft, ne, mit jungen Spielern so umzugehen, dass sie sich gut entwickeln können. Und ich glaube, da ist Dortmund schon eine sehr, sehr gute Adresse auf jeden Fall dafür.
Absolut. Also
das ist auf jeden Fall spannend. Transferthemen ohnehin werden ja eh jetzt wieder sehr, sehr hochgekocht. Also wir werden das natürlich weiterhin für euch beobachten. Das ist ja ganz klar. Olli, lass uns mal, außer du hast noch was zu sagen zu den Transfers.
Nö, ich glaube, das haben wir erschöpfend. Wie gesagt, also ich glaube auch, dass gerade um das vielleicht, dieses Thema Archie Gray abzurunden, die Jungs in England, so wie Archie Gray, die wissen natürlich auch um diesen Entwicklungsschub, den ein Jude Bellingham in Dortmund genommen hat, den ein Jadon Sancho genommen hat. Und das könnte ja möglicherweise tatsächlich auch eine Chance für Borussia Dortmund bedeuten, dass der ja mit einer ziemlich hohen Sicherheit weiß, also wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle beim BVB, dann habe ich da die Chance, auch Champions League zu spielen und kann das sozusagen als Sprungbrett nehmen. Also ich würde dieses Thema nicht vorschnell abtun, aber wie gesagt, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen dazu.
Sehr schön. Und übrigens muss der eh schon bald wieder los, ne? Nächste EM-Spiel wartet ja schon auf dich. Das also zu viel darfst du dich hier mit Archie Gray auch nicht beschäftigen.
Nein.
Weil es steht ja noch was nicht Unwichtiges an. Und zwar Spiele auch für die Dortmunder Jungs natürlich, die im Einsatz sind. Also
absolut.
Wir haben ausführlich über Füllkrug gesprochen, über Nico Schlotterbeck, dessen Stündchen jetzt so ein Stück weit geschlagen hat, wenn man so will. Auf jeden Fall für Samstag, wo man ja noch gar nicht weiß, wer da gegen die deutsche Nationalmannschaft dann spielt. Vielleicht die Engländer, vielleicht die Dänen, die ich sehr, sehr stark auch einschätze. Also ich glaube, die werden auch ganz, ganz unangenehm. Aber Deutschland hat es immerhin schon geschafft und andere Dortmunder Kicker, wenn man so möchte, die sind noch nicht ganz sicher durch.
So ist es.
Beispielsweise die Österreicher mit Marcel Sabitzer. Dann haben wir natürlich auch noch die beiden Niederländer. Gut, Ian Maaßen jetzt vermutlich nicht mehr Dortmunder, aber trotzdem Donny Malen ja auch noch dabei. Und ja, die spielen nur eine kleine Nebenrolle. Ähnlich wie Salih Özcan bei der Türkei noch ohne Einsatzzeit. Denen fällt so ein Stück weit schwer, außer Marcel Sabitzer. Also der mit seinen Österreichern, die gefallen mir übrigens allgemein sehr, sehr gut. Also habe ich auch schon vor dem Turnier, ich glaube du auch, Olli, hast sie auch schon das ein oder andere mal lobend erwähnt. Und ich finde, gerade mit Ralf Rangnick spielen die auch einen Fußball, den man sich sehr, sehr gerne anguckt.
Wie siehst du's? Absolut. Also ich habe sie tatsächlich im ersten Spiel gegen Frankreich gesehen in Düsseldorf. Da war es so, dass man sagen muss, auch wenn schon die von der spielerischen Anlage her die Franzosen sicherlich die bessere Mannschaft gewesen sind, aber ich glaube auch, dass die Österreicher da durchaus gute Chancen hatten in dieser Partie. Eine riesengroße Möglichkeit durch Baumgartner. Sie wirkten, und das hat Ralf Rangnick hinterher auch noch gesagt, fast so, ja, ein bisschen, ja, eingeschüchtert ist vielleicht ein zu großes Wort, aber doch ein bisschen zu ehrfurchtsvoll vor den Franzosen. Also da hätte auch etwas mehr drin sein können für sie. Und gerade was Marcel Sabitzer angeht, da muss man einfach sagen, der hat sich dann natürlich nochmal in diesem zweiten Spiel der Österreicher gegen die Polen deutlich gesteigert. Da hat man seine strategischen Fähigkeiten gesehen. Holt dann ja auch zum Schluss dann nochmal einen Elfmeter heraus. Also Sabitzer ist neben Baumgartner für mich das Herz dieser Mannschaft. Er ist sozusagen der Taktgeber im Motor. Der ist der Stratege im Mittelfeld und wer weiß, das könnte für ihn eine sehr, sehr gute EM werden. Haben ja noch einen schweren Brocken jetzt vor der Brust mit den Niederlanden, aber unter Umständen könnte tatsächlich auch für Österreich bei dieser Europameisterschaft viel drin sein. Und das wäre natürlich auch etwas, von dem Marcel Sabitzer dann ja auch, der eine sehr gute Entwicklung beim BVB ja auch in der Rückrunde gemacht hat, von dem er dann auch nochmal zehren wird im Hinblick auf die kommende Bundesliga-Saison.
Ja, total. Total. Also ich gebe dir da bei allem, was du gesagt hast, recht. Olli, jetzt haben wir alle Mannschaften schon gesehen, du wahrscheinlich sogar noch mehr Spieler als ich, auch live vor Ort sogar, ziemlich sicher. Hat dich irgendeine Mannschaft jetzt noch abschließend irgendwie komplett überrascht, sei es positiv oder negativ? Oder wer ist denn dein Top-Favorit auf den EM-Titel?
Also mein Top-Favorit ist Spanien. Sie sind stark, ich schon, ne? Sagen. Ja, sie sind sehr, sehr stark. Also ich habe sie gesehen, werde sie heute ja das zweite Mal sehen gegen Albanien. Wobei, das wird wahrscheinlich so ein bisschen Muster ohne Wert sein, weil stehen ja schon als Gruppensieger fest. Und es droht da wohl eine Totalrotation in der Aufstellung. Aber ich habe sie gegen Italien gesehen. Und am Ende hieß es ja nur 1-0 für Spanien. Aber das Ergebnis täuscht so ein bisschen. Also das war eine Machtdemonstration, fußballerisch gesehen. Sie haben tatsächlich sich ein klein wenig neu erfunden, die Spanier. Also sind ja bei der WM in Katar dann im Achtelfinale gegen Marokko ausgeschieden im Elfmeterschießen. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, da geht jetzt so eine Ära zu Ende. Spanien könnte sich aus der Weltspitze verabschieden. Danach unglaublich viele Querelen und Skandale im eigenen Verband. Aber man hat sich neu erfunden, wirklich, zumindest fußballerisch. Und dafür stehen für mich insbesondere zwei sehr, sehr junge Spieler. Das ist einmal dieser erst 16-jährige Lamine Jamal vom FC Barcelona und dann Nico Williams, 21 Jahre alt. Der steht ja offenbar kurz vor einem Wechsel von Bilbao zum FC Chelsea. Und damit hat Spanien das, was die Mannschaft in den letzten Jahrzehnten ja fast nie hatte, nämlich eine sehr, sehr schnelle, gefährliche Flügelzange, die an Tempo und Explosivität, finde ich, nahezu einzigartig ist im internationalen Fußball. Und das sorgt dafür, dass das Spiel der Spanier sich verändert hat. Also es sind nicht mehr diese langen, endlosen Ballstaffetten. Es ist jetzt nicht mehr nur dieses Tiki-Taka, sondern wenn die den Ball erobern, dann schalten die wirklich blitzschnell um und kommen dann auch sehr, sehr schnell zu Torchancen. Gegen Italien hätten sie deutlich höher gewinnen müssen, aber Gianluigi Donnarumma hat halt einen fantastischen Abend erwischt. Also das ist sicherlich ein absoluter Top-Favorit auf den Titel. Und sie sind vor allen Dingen, sie sind extrem selbstbewusst. Also der spanische Trainer De La Fuente, also der hat da Dinger rausgehauen nach dem Spiel. Spaniens Fußballer sind die Besten der Welt. Diese Mannschaft hat keine Grenzen. Sie wird nicht aufhören, bis sie sich ihren Traum erfüllt haben. Also mir schlackerten fast so ein bisschen die Ohren, wie forsch er da auch diese Zielsetzung formuliert hat. Also das ist sicherlich die Mannschaft, die mich fußballerisch bislang am meisten überzeugt hat. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann würde man ja im Viertelfinale auf sie treffen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt deiner Prognose folgen würde, dann würde das ja auch bedeuten, Viertelfinale wäre dann spätestens Schluss für die deutsche Mannschaft.
Aber ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt.
Auch,
ne?
Wie bitte?
Ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ne?
Ja, nein,
also,
klar.
Wie gesagt, also sie haben viele Chancen gebraucht gegen Italien.
Ja, also ich glaube, das könnte dann auch echt einfach ein geiles Fußballspiel werden. Und ich freue mich da auf alles, was kommt. Und Deutschland, wie gesagt, ich sag's nochmal, selbst wenn es dann nur in Anführungszeichen die Dänen werden, die sind echt nicht so schlecht. Also Yusuf Paulsen, der Stürmer von RB Leipzig, der hat auch gesagt, er wünscht sich die Deutschen sogar. Also gegen die musst du auch mal gewinnen, aber sonst gebe ich dir natürlich recht. Also die Spanier haben auch mich echt beeindruckt, muss ich sagen. Von der Stimmung her natürlich auch die Türkei, also was da schon wieder los auf den Straßen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich da in Stuttgart war vergangene Woche und dann am Abend noch um 0 Uhr in unsere News geschaltet habe, da haben dann auch die deutschen Fans mit den ungarischen Fans zusammen gefeiert und jeder war noch auf den Straßen und es war warm und man stand zusammen. Und das ist immer so viel mehr als nur auf dem Platz stehen und Fußball spielen. Und ich bin da wirklich ganz beseelt, wenn ich daran denke, dass es hoffentlich noch ein bisschen auch mit der deutschen Mannschaft weitergeht. Ja. Und ich muss sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, definitiv. Und diese EM, das ist genauso, wie du gesagt hast, die lebt einfach von ihrer Atmosphäre, weil du eben die Türken angesprochen hast. Also egal, wer jetzt Europameister wird, wie das Turnier auch aus Sicht der deutschen Mannschaft dann enden wird. Also eins kann ich sagen, wird mir ganz sicher in Erinnerung bleiben. Und das ist dieses unfassbare Spiel zwischen den Türken und den Georgiern in einer, sagen wir mal, unter sehr fast schon skurrilen Bedingungen. Es gab einen wolkenbruchartigen Regen in Dortmund. Ich war auf dem Weg zum Stadion. Ich war komplett durchnässt. Dann im Stadion diese skurrilen Bilder, wie du siehst, wie sich dann wirklich so Sturzbäche von den Tribünendächern ergießen. Und dann gleichzeitig blickst du auf die Südtribüne, die jetzt keine gelbe Wand war, sondern eine rote Wand, und diese Türkei-Rufe immer lauter geworden sind. Ja. Also bis hin dann zu ganz, sagen wir mal, fast schon skurrilen Eigenarten. Also dann hattest du auf einmal, da sitzen da georgische Kollegen auf der Pressetribüne, die haben alle ein Trikot angehabt. Ich dachte, was ist das denn? Sind das die Ersatzspieler oder was? Und als dann Georgien kurz vor der Pause das 1-1 gemacht hat, da drehten die völlig durch und dann mit Gesten provozierten die türkischen Fans. Also diese UEFA-Ordner wurden schon ganz hektisch. Und es war eine unfassbare Stimmung. Es war unfassbar laut. Ich glaube, das muss eine Art Dezibelrekord selbst für dieses Dortmunder Stadion sein. Und du weißt, ich habe einige Spiele da gesehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es noch nie lauter erlebt. Das war unglaublich. Also mir taten richtig die Ohren weh. Und ja, in der Tat. Und anschließend dann versuchst du irgendwie aus dem Stadion wieder rauszukommen, versuchst nach Hause zu kommen. Und ich trottel, setz mich in ein Taxi. Weil ich dachte, ich gönne mir mal was Gutes, und dann ungefähr nach 50 Metern sagt der Taxifahrer, das hat alles keinen Sinn, die Stadt ist komplett verstopft, Autos, wo diese rote Fahne mit dem weißen Halbmond und dem weißen Stern raushängt. Du hattest das Gefühl, dass wirklich es leben 1,2 Millionen Türken im Ruhrgebiet, dass die alle auf der Straße waren. Und ich war komplett durchnässt und sitze dann so in dem Taxi, war auch müde und habe aber trotzdem gedacht, Mensch Müller, irgendwie, selbst nach all den Jahren hast du irgendwie noch einen ziemlich, ziemlich geilen Job.
Ne? Ach, und so muss es doch sein.
Genau.
Ganz, ganz schön. Und ich glaube, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Egal, wer dann spielt. Du begleitest ja alle Mannschaften gefühlt. Du kennst dich dann auch nach der EM natürlich bestens aus und weißt, welche Spieler dann auch für den BVB in Frage kommen würden. Ich hoffe, du stehst da schon in engen Austausch mit Aki Watzke und Co. Und nächstes Mal unbedingt Kopfhörer mitnehmen, ne? Kopfschützer, damit es nicht ganz so laut ist, wenn die Türkei spielt.
Genau, ja.
Und hab
jetzt noch zwei Vorrundenspiele, wie gesagt, heute Spanien gegen Albanien und morgen, das wird sicherlich auch recht stimmungsvoll werden, dann bin ich in Köln und schaue mir England an, da ist schon richtig Druck auf dem Kessel, ich meine, das ist ja auch ein möglicher Gegner der Deutschen im Achtelfinale schon, wer weiß, wie es in dieser Gruppe da ausgeht, die Leistungen bislang, wenn wir mal Jude Bellingham ein bisschen ausklammern, die Leistungen der Engländer bislang sehr überschaubar. Aber das ist auch ganz interessant, weil sich doch viele deutsche Trainer immer beschweren, dass wir Medien angeblich zu kritisch mit ihnen und ihren Mannschaften ins Gericht gehen werden. Frag mal nach bei Gareth Southgate. Der steht richtig im Feuer. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wenn England jetzt morgen in Köln da patzen sollte, was dann los ist. Ne? Also dann wird es auch weniger lustig, glaube ich.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir beobachten das weiter. Nicht nur, was die Nationalmannschaften bei der Heim-EM betrifft, sondern natürlich auch, was alles rund um Borussia Dortmund passiert und so los ist. Und dann würde ich sagen, Olli, wünsche ich dir heute ganz, ganz viel Spaß, gutes Fußballwetter und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
Genau. Und du kannst jetzt, du sitzt wieder irgendwie in dieser alten Schusterwerkstatt von Adi Dassler, ist das richtig?
Das ist korrekt. Mir hat das letzte Woche so gut gefallen, Tonqualität war auch okay. Und dann habe ich den DFB wieder gefragt und die meinen, ja, geh einfach rein. Also das Verhältnis wird auch hier immer besser.
Schön.
Weil natürlich auch die Ergebnisse stimmen. Jeder ist hier sehr, sehr gut gelaunt und wenn jetzt noch die Mücken verschwinden, dann geht es allen gut.
Ich drücke dir die Daumen und ich drücke der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Bin sehr gespannt auf das Achtelfinale dann in Dortmund. Also ich glaube, man braucht natürlich das Publikum, man braucht die Fans. Und selbst wenn wir jetzt heute, weil es ja wegen EM auch eine etwas andere Ausgabe der Dortmund-Woche ist, wenn wir heute jetzt Zuhörer haben sollten, die kein BVB-Fan sind, also ihr könnt euch beruhigen, Achtelfinale in Dortmund, also eine bessere Spielstätte dafür. Und vielleicht auch dann tatsächlich das Viertelfinale gegen Spanien dann möglicherweise zu erreichen, kann es einfach nicht gehen. Also,
ja.
Schöne Woche
euch. Perfekte Schlussworte.
Tschö. Ja. Bis dann. Ciao.